Der gescheite Narr. Lukas 12, 13 bis 21. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Jesus aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen, und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Es war ein reicher Mensch. Über das Wo und Wann sagt der Meister nichts, sagt nicht, wie viele Jucharten er hatte, nicht wie viele Jochrinder im Stall, nichts über die Art seines Betriebes, ob er mehr Milchwirtschaft trieb oder mehr auf Getreide und Obstbau sich warf, ob auf Schweine- und Kälbermast sich verlegte. Er war einfach ein gut hintersetzter Grundbesitzer, der sich eines guten Jahresertrages freute. Er sieht, wie sich Keller und Vorratsräume und Scheunen füllen, und immer noch reicht sich Fuder an Fuder, und der Segen will kein Ende nehmen. Wahrlich, eine beängstigend reiche Tracht. Manch anderer hätte darüber den Kopf verloren und hätte geseufzt: Etwas weniger und dafür bessere Qualität und günstigere Absatzmöglichkeit wäre besser gewesen. Aber unser Bauer ist nicht auf den Kopf gefallen. Er ist ein zu tüchtiger Fachmann, um seine Ruhe zu verlieren. Er überlegt ruhig und scharf: Was soll ich tun? Von Schnapsbrennereien und Süßmostereien hat man wohl damals nichts gewusst, sonst hätte er vielleicht eine von diesen Verwertungsmethoden angewandt. Aber es gäbe noch einen anderen Weg, um überreiche Ernten ohne Preissturz zu meistern. Ihr habt die furchtbare Kunde gehört aus den Überseeländern, wo sie uns mit dem Fortschritt immer ein paar Kilometer voraus sind. Ihr habt's gehört, dass von den Kaffee-, Tee- und Reisplantagebesitzern und das von den nordamerikanischen Getreideproduzenten, wie sie den Segen Gottes vernichten, damit der Weltmarktpreis nicht unter den Hund hinabsinke. So fortschrittlich dachte unser Bauer nun doch noch nicht, sonst hätte er es eventuell auch getan. Aber da fährt ihm wie ein Blitz der rettende Gedanke durchs Gehirn. Er erinnert sich an einen Tag aus seiner frühesten Jugend. Es war in der Religionsstunde, da hat ihnen der Rabbiner von Josef im Ägyptenland erzählt, er hat allerlei frommes Zeugs von ihm gesagt, das er seither längst vergaß, aber eines ist ihm geblieben, so deutlich, als wäre es erst gestern gewesen. Die 7 fetten Jahre, die 7 mageren Jahre, die vielen gefüllten Speicher und Vorratshäuser, Sapperlot, wie wohl es doch einem kommt, wenn man noch etwas auf Religion hält. Wenigstens solange man jung ist, weiß man doch nie, für was das einen einst noch nützen kann im Alter. Damit ist sein Entschluss reif. Die alten Scheunen müssen weg, neue und größere an ihre Stelle. Vielleicht denkst du, lieber Leser, du hättest es noch geschickter angestellt, du hättest die alten stehen lassen und daneben einige neue gebaut. Warum der dort sie abriss, weiß ich nicht. Er muss seine guten Gründe dafür gehabt haben. Wir trauen's ihm zu, denn so viel wissen wir bis dahin von ihm. Der versteht sein Metier aus dem FF und lässt sich darum von niemand reinreden. Aber er ist nicht flüchtig, Zeichen des erfahrenen und routinierten Fachmanns. Er überlegt und überschlägt dreimal, bevor er Schritte tut. Sein Plan kommt ihm selbst fast zu kühn gerechnet vor. Vor dem endgültigen Entscheid will er noch einmal darüber schlafen. Jetzt mag er zwar noch nicht ins Bett, er ist zu aufgeregt. Sein Plan kreist ihn durch die Adern und sprengt ihm fast das Herz. Und was werden die Nachbarn sagen, wenn er seine Scheunen umreißen lässt? Zuerst wird das Gespött groß sein, aber dann, oh welch ein Triumph, da könnte ja der stärkste Mann das Herzklopfen bekommen. In solcher Triumphstimmung hält er Abendandacht, aber nicht aus der Bibel, er hat wichtigere Bücher. Mit langen Zahlenreihen drin, drei- und vierstelligen, aus diesen Lebensbüchern nährt er seine Seele schon seit vielen, vielen Jahren. Hunderter, Tausender, Zehntausender, fette Leckerbissen für sein Zahlenherz. Und immer tiefer und andächtiger schaut er in sein Buch hinein, sein Herz geht in Sprüngen und er hält frohe Zwiesprache mit der erregten Seele. »Was mutest du mir zu?« so warnt und reklamiert sie seine arme Seele. »Weißt du denn nicht, dass man Seelen zu Tode füttert mit Silber und Gold, mit Zahlen und Papier?« Allein er tröstet die Trostlose mit sanftem Zuspruch. »Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut.« Seltsam. Hundertmal schon ist es ihm gelungen, diesmal will sie sich nicht zum Schweigen bringen lassen. Und wieder kommt ihm ein frommes Wort in den Sinn aus fernen vergangenen Tagen. »Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Und wie hieß es nun weiter? Harre auf Gott.« »Gott?« Und damit wird's ihm schwarz vor den Augen. Die Zahlenreihen fangen an zu tanzen wie 100.000, 10.000 boshafte Teufelein. Noch hört er in Todesschrecken Gottes Stimme: »Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wes wird sein, dass du bereitet hast?« »Du Narr, was bedeuten Geld und Gut im Augenblick, da dein Herz sich zusammenkrampft, da dein Atem stille steht und deine Seele ihren Weg zur Ewigkeit antreten muss?«